ARD.
Ihr hört Auf der Spur. Die ARD-Ermittler-Krimis. Jede Woche ein neuer Fall. Immer zuerst in der ARD-Audiothek. Am besten sofort abonnieren.
Brim!
Ja, tatsächlich.
Tatsächlich Brim. Kommen Sie rein.
Das ist eine Ewigkeit her.
10 Jahre.
Ja. Da bitte.
Danke. Hübsche Wohnung.
Setzen Sie sich, Brim.
Dankeschön.
Wie haben Sie mich denn gefunden?
Im Telefonbuch, ganz einfach. Es gibt nur einen George Smiley.
Ich habe immer schon gern das Naheliegende übersehen. Whisky Soda, wenn ich mich richtig erinnere.
Sie erinnern sich richtig. Und Sie haben den Dienst endgültig quittiert?
Ja und nein. Vor kurzem bin ich wieder mal eingesprungen. Aber das Amt ist nicht mehr das, was es war. Lauter neue Gesichter. Steed weg. GBD weg. Fielding tot. Richtig so?
Ja.
Schön, Sie wiederzusehen.
Danke. George, ein Bruder von Adrian Fielding unterrichtet in Caen, nicht wahr?
Terence Fielding, ja. Seniorlehrer in Caen, wenn er nicht schon in Pension ist.
Er geht nach diesem Semester.
Wir sind ja gut informiert.
Das stand vor ein paar Wochen in der Times. Ich wüsste so gerne ein bisschen mehr über Caen, George.
Naja, sehr snobistisch, sehr einseitig, konservativ. Mitte des letzten Jahrhunderts hatte es sozusagen das Pech, in Mode zu kommen. Stinkreich natürlich das Ganze. Ein hübscher Landschaft, aber völlig isoliert. Hat kaum etwas zu tun mit der Welt, in der wir heute leben.
Da muss man hinpassen, was?
Wo drückt der Schuh, Brim?
Vor ein paar Tagen, da bekam ich einen Brief aus Caen an die Redaktion. Von der Frau eines der jüngeren Lehrer. Sie sind noch nicht sehr lang dort. Heißen Rhode.
Ja und?
Vielleicht bin ich dumm, George. Aber nach diesem Brief hier, da habe ich ein ungutes Gefühl. Datiert ist er vom 7. Liebe Miss Fellowship, ich weiß nicht, ob es sie wirklich gibt, aber das macht nichts. Sie schreiben immer so nett zurück. Hier in Caen ist etwas ganz und gar nicht in Ordnung. Ich weiß nicht, ob er es wirklich darauf abgesehen hat, mich... Es kommt mir vor, als sei ich eigentlich schon tot, aber ich bringe es nicht fertig, das Wort hinzuschreiben. Verstehen Sie das? Es ist die Schule. Sie hat einen so unheilvollen Einfluss auf ihn, dass er angefangen hat, mich zu hassen. Nein, ich bilde es mir bestimmt nicht ein und ich bin wirklich normal und bei Verstand, aber ich fürchte mich jetzt vor allem. Vor dem, was er denkt, vor dem, was er tut. Und jetzt kommen die langen Nächte. Schreiben Sie mir doch bitte, was ich machen soll. Ich hoffe, Sie bekommen nicht viele solcher Briefe. Mit besten Grüßen, Ihre Stella Rhode, geborene Glaston.
Er ist der Ehemann, dürfen wir wohl annehmen.
Es kann sich kaum auf jemand anderen beziehen.
Und Sie sind Miss Fellowship.
Tja, auf der Briefkastenseite.
Ich weiß wenig von Ihnen, Brim. Sträflich wenig. Außer, dass Lansbury Sie damals zu irgendeiner Zeitschrift brachte.
Naja, ein freikirchliches Wochenblatt, die christliche Stimme. Mhm. Dort bin ich Chefredakteur plus Mädchen für alles. Der alte Lord Lansbury hat sie 1903 ins Leben gerufen und das Ganze ist eine Familienangelegenheit im wahrsten Sinne des Wortes.
Schreibt Ihnen Mrs. Rhode zum ersten Mal solche Dinge?
Solche, ja. Sie hat sich da mal an einem Rezeptewettbewerb beteiligt und mir ein paar persönliche Worte dazu geschrieben. Und im folgenden Jahr teilte sie mir die Berufung ihres Mannes nach Caen mit, über die wir auch brav berichtet haben. Na ja, George, sie ist immerhin eine Glaston.
Was ist eine Glaston?
Die Glastons sind so ziemlich mit unserer ältesten Leser. Großvater Glaston war ein reicher Steingutfabrikant, Self-Made Man, und hat mit Lansbury I ungezählte Gotteshäuser gestiftet. Naja, die Glastons gehören sozusagen zum altehrwürdigen Bestand bei uns.
Und darum nehmen Sie den Brief ernst?
Ich weiß, dass die Glastons mit beiden Füßen auf dem Boden stehen. Dass Teller an Verfolgungswahn oder Ähnlichem leidet, halte ich für sehr unwahrscheinlich.
Haben Sie schon überlegt, was Sie tun wollen?
Am besten ich schreibe ihr und bitte sie, mich zu besuchen. Naja, jetzt weiß ich wenigstens etwas mehr über Caen. Ich hatte von vornherein den leisen Verdacht, dass Tellers Mann vielleicht gar nicht ganz nach Caen passt. Er ist nicht in einem Internat erzogen. Er hat nicht in Oxford oder Cambridge studiert, all dies. Ne?
Ja. Und Stella Rhode dürfte auch aus dem Rahmen fallen dort. Ich möchte sehr bezweifeln, dass Caen je zuvor eine Lehrersfrau hatte, die nicht der anglikanischen Kirche angehörte.
Er ist auch Freikirchler.
Also,
George, könnten Sie nicht mal bei Terence Fielding auf den Busch klopfen?
Tja, ich kenne ihn zwar, nur...
Nur was, George?
Er hat wenig Ähnlichkeit mit seinem Bruder.
Adrian Fielding war auch unvergleichlich. Warum? Wie ist er denn?
Terence, ein großer, schwerer Mann, guter Kopf. Ende 50 inzwischen, schätze ich. Ziemlich bombastisch, ein bisschen Schauspielerei vielleicht.
Verheiratet?
Nein, das weniger. Sehr intelligent und ebenso eitel.
Sonst kennen Sie niemand von den Lehrern dort?
Ich weiß nur über Freunde von einem Ehepaar Charles und Shane Hecht. Die scheinen Kahn in Reinkultur zu sein. Cheers.
Cheers.
Ich kann mir nicht helfen, es geht abwärts mit Kahn. Charles hat das Schülerchor doch von einem Schimmel herab inspiziert. Ja. Nicht, dass ich etwas gegen Iredale als Kommandanten hätte, gar nicht.
Nein, nein, das macht er durchaus ordentlich, alles in allem.
Und seine Frau ist eine reizende Person. Findest du nicht auch, Terence?
Für meinen Geschmack etwas übertrieben angezogen.
Ich weiß, was du meinst. Und ihre Dienstboten laufen ihnen immer weg. Warum nur, möchte ich wissen. Im nächsten Halbjahr soll sich also Rhodes im Chor betätigen.
Der arme kleine Rhodes. Wie ein junger Hund kommt er mir oft vor, dass ich seinen Knochen verdienen will. Ja. Er gibt sich so entsetzlich Mühe. Ja. Habt ihr ihn einmal beim Rugby gesehen?
Ja, sein Eifer ist penetrant. Weißt du eigentlich, Terence, dass er in Cannes zum ersten Mal in seinem Leben mit Rugby zu tun hatte? Auf Schulen, wie er sie besucht hat, wird nur Fußball gespielt, glaube ich.
Tatsächlich. Ja, wenn man an seine erste Zeit hier denkt, was Charles...
Still wie eine Maus.
Faszinierend. Wie er sich unscheinbar macht und alles mit Augen und Ohren verschlang. Unser Vokabular, unsere Gewohnheiten. Und eines Tages, als wäre der Heilige Geist über ihn gekommen, tat er den Mund auf und beherrschte die Diktion. Das Ganze war natürlich Felix Darcy's Werk und war ein Meisterwerk.
Und Stella Roth, so herzerfrischend einfacher Geschmack wie... Die Idee, Keramikenten auf die Gartenmauer zu stellen. Auf der Vorderseite große, hinten kleine. Wo sie die Dinger nur her hat, ich muss sie fragen.
Soll ich sie fragen?
Oh, du, Terence, du würdest doch sowas nicht tun. Tja, Shane, wir müssen gehen.
Ja.
Ich glaube, du hast recht, Charles. Ich finde Mrs. Roth unerträglich. Um einmal wenigstens ehrlich zu sein. Trotzdem, nächsten Mittwoch habe ich sie zum Abschiedsabendessen hier. Ach. War nicht zu ändern.
Mit schwarzen Kerzen, Terence und allem drum und dran.
Sicher, sicher.
Oh ja, danke, Miss Trubel.
Ein schöner Abend, wir werden dich vermissen, Terence.
Gute Nacht, Terence, mein Lieber. Es war wundervoll wie immer.
Gute Nacht, Mr. Hecht.
Gute Nacht, Miss Trubel.
Gute Nacht, ihr beiden.
Es wird aber kalt. Wir werden Schnee bekommen.
Gute Nacht, Miss Trubody.
Gute Nacht, Mrs. Hayes.
Sie haben wieder einmal wunderbar gekocht.
Freut mich, dass Ihnen geschmeckt hat, Madam.
Nochmal gute Nacht, mein lieber Terence.
Gute Nacht, komm gut nach Hause.
Danke, danke.
Wirklich scheußlich kalt. Natürlich bekommen wir Schnee. Aber was wäre Karl ohne Schnee in den langen Nächten?
Gute Nacht, gute Nacht.
Ich glaube, es hat Ihnen wirklich geschmeckt, den Herrschaften.
Ja, ich glaube auch, Joe, ja.
Sie sehen müde aus, Sir.
Bin auch ein bisschen müde.
Wünschen Sie noch etwas?
Nein, danke.
Also dann, gute Nacht, Sir. Schlafen Sie wohl.
Gute Nacht. Schlafen Sie wohl. Du darfst schlafen, aber ich muss tanzen.
Ich habe Stella Roth gleich geschrieben, George. Heute kam wieder ein Brief, aber nicht eigentlich eine Antwort. Und jetzt mache ich mir wirklich Sorgen. Da lesen Sie selbst.
15. Liebe Miss Fellowship, ich bin nicht verrückt, das müssen Sie mir glauben, aber ich weiß, dass mein Mann versucht, mich umzubringen. Ich komme, sobald ich kann, zu Ihnen. Sie wissen, dass ich nicht verrückt bin. Ich habe Angst vor den langen Nächten im Bett. Wenn er meint, ich schlafe, liegt er manchmal nur da und starrt in die Dunkelheit. Ich weiß, dass er versucht, mich umzubringen, aber was kann ich tun? Gar nicht hübsch, was?
Tja, ich habe schon überlegt, ob ich die Polizei verständigen soll. Aber dann dachte ich, vielleicht wäre es doch besser, Sie sprechen erst einmal mit Terence Fielding.
Gut, ich rufe ihn an. Die Nummer habe ich mir schon neulich rausgesucht nach Ihrem letzten Besuch.
Ich möchte nur wissen, was das ist, die langen Nächte. Haben Sie eine Ahnung?
Nein. Vielleicht hat es irgendwas mit der Fastenzeit zu tun.
Ja, das wäre möglich.
Hallo? Ja, können Sie mich bitte mit Mr. Terence Fielding verbinden? George Smiley. Nein, aus London. Die verbinden mich.
Gut.
Lange Nächte, das hört sich schon ohne diese Geschichte eher unangenehm an. Das hat so... Hallo? Mr. Fielding? Guten Abend, ich bin George Smiley. Ich kannte Ihren Bruder gut. Wir sind uns ein paar Mal begegnet. Ja, ganz richtig. Hören Sie, Mr. Fielding, ich wollte fragen, ob ich Sie einmal kurz aufsuchen kann in einer privaten Sache. Oh, das tut mir aber leid, was ist denn passiert? Nein, für eine gute Freundin. Sie hat einen etwas merkwürdigen Brief von der Frau eines ihrer Lehrer bekommen, Stella Road. Das ist ja... Ja, dann danke, Mr. Fielding. Auf Wiedersehen. Brim, Stella Roth ist ermordet worden. Gestern. Sie war noch zum Abendessen mit ihrem Mann bei Fielding.
War's der Mann?
Anscheinend nicht. Von irgendeinem Irren umgebracht, sagt Fielding.
Können Sie nicht hinfahren?
Einfach so? Doch, ja, ich glaube, das wäre wirklich das Beste. Aber erstmal muss ich feststellen, wer den Fall dort bearbeitet.
Bei der Polizei, meinen Sie?
Ja, da kann mir Ben Sparrow vielleicht helfen. Brim, morgen früh bin ich in Cannes.
Vorsicht!
Ach. Entschuldigung, Sir.
Ja.
Ich bin ausgerutscht.
Ist ja nochmal gut gegangen. Warum denn so eilig?
Mittagsandacht, Sir.
Ah ja. Ist das der Haupteingang da drin?
Ja, Sir. Ich bring Sie hin.
Das wäre nett.
Ich hab's nämlich gar nicht so eilig. Das Laufen ist nur so eine dumme Angewohnheit. Besuchen Sie die Schule, Sir?
Ja, wenn noch Zeit ist. Ich möchte eigentlich zu Mr. Fielding.
Oh, ich bin Headboy bei ihm. Ich heiße Perkins.
Na, das ist nicht ein Zufall, Perkins, was?
Ja, Sir.
Viel Schnee habt ihr hier. Seit wann denn?
Gestern fing's an. Bisschen früher als sonst, aber während der langen Nächte haben wir sowieso fast immer Schnee.
Während der langen Nächte?
So, da ist der Eingang, Sir.
Ja, ja, vielen Dank, Perkins. Das da hinten ist wohl das Polizeirevier.
Polizeirevier? Ja, Sir.
Dann adieu, Perkins. Komm nicht zu spät zur Andacht.
Ich habe Sie schon erwartet. Ich bin Inspektor Rigby. Ben Sparrow hat mich heute Morgen angerufen.
Ja, ich hatte ihn darum gebeten.
Nehmen Sie doch Platz, bitte.
Danke, Inspektor.
Sie haben früher mal zusammengearbeitet.
Ja.
Also, ich bin natürlich gern bereit, Ihnen zu helfen. Nur ich muss gestehen, im Augenblick könnte ich selbst gut Hilfe brauchen. Jedenfalls, ich freue mich, Sie hier zu sehen.
Vielen Dank.
Ben sprach von Briefen, die Sie mir bringen würden.
Ja, hat er Ihnen den Zusammenhang erklärt?
Mit Miss Brimley und der christlichen Stimme, ja.
Ja, hier bitte, wenn Sie... Vielleicht mal reingucken wollen.
Ja, danke. Nicht sehr erfreulich. Und die Handschrift?
Miss Brimley hat auch frühere Briefe von Mrs. Roth. Die kann man notfalls vergleichen.
Tja. Dankeschön. Wie lange bleiben Sie, Mr. Smiley?
Das weiß ich noch nicht, Inspektor. Wahrscheinlich 1-2 Tage. Mr. Fielding würde ich gern sprechen. Ja, vielleicht gehe ich auch zum Begräbnis.
Wissen Sie, Cannes ist ein komischer Ort. Schule und Stadt leben eigentlich völlig nebeneinander. Das ist Furcht im Spiel. Furcht und Ignoranz. Wenn ich bei Mr. Fielding oder bei Mr. Dassey zu tun habe, dann sagen sie guten Tag scherzend und geben mir eine Tasse Tee in der Küche. Es gibt keinen wirklichen Kontakt. Es ist eine Gesellschaft für sich.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Ich hätte viele Fragen. Bei wem waren die Rhodes beliebt, bei wem nicht? Ist Mr. Rhodes ein guter Lehrer? Wie war die Ehe? Aber das ist zwecklos. Sie lassen niemanden in ihre Karten sehen.
Was haben Sie denn bisher herausgefunden?
Ja, nur nackte Tatsachen, aber leider keine Zusammenhänge. Also, heute ist Freitag, der 18. Stella Road wurde am 16.
Und das war Mittwoch, ne?
Ja, ganz recht, das war Mittwoch. Zwischen 23.10 Uhr und 23.45 Uhr ermordet. Und zwar durch 15 bis 20 brutale Schläge auf Kopf und Nacken mit einem harten Gegenstand. Aber war ein scheußlicher Mord. Meine Hypothese ist, dass sie zur Haustür gegangen war, auf ein Klingeln oder Klopfen hin, und dass sie dort niedergeschlagen und dann zum Gewächshaus geschafft wurde. Und zwar außen, ums Haus herum. Die Außentür zum Gewächshaus war nicht verschlossen, verstehen Sie?
Ja, seltsam, dass der Täter das gewusst zu haben scheint.
Ja, ja, richtig. Jedenfalls hatte er dort wohl den Rest gegeben. Außer Sichtweite, sozusagen. Er trug Gummischuhe, Größe 10, und aus der Spurenmessung schließen wir, dass er circa 1,80 groß sein muss.
Wo war der Ehemann zu der Zeit?
Darauf komme ich gleich noch. Die Gummischuhspuren lassen sich vom hinteren Garteneingang zur Haustür und zurück zum Gewächshaus verfolgen. Aber keinerlei Gummischuhspuren führen von dort wieder weg. Nicht eine einzige. Genügend andere Fußabdrücke, ja, aber wie gesagt, keine Gummischuhspuren. Im Übrigen hat der Mörder etwas im Gewächshaus zurückgelassen. Einen alten dunkelblauen Gürtel. Von einem billigen Regenmantel, wie es aussieht.
Wurde etwas gestohlen?
Mrs. Road soll eine Kette mit grünen Steinen getragen haben. Die ist weg. Es sieht auch aus, als ob man versucht hätte, ihr die Ringe vom Finger zu ziehen, aber die saßen wohl zu fest. Naja, wie viele große Männer mit alten blauen Regenmänteln und Gummistiefeln auf unserer Meldung hin in den letzten zwei Tagen in allen Ecken des Landes gesichtet worden, das können Sie sich vorstellen. Nur keiner, der auch Flügel hatte. Oder 7-Meilen-Gummistiefel, um vom Gewächshaus bis zur Straße zu springen.
Fielding sagte am Telefon, dass das Ehepaar Roth den Abend mit ihm verbracht hatte.
Ganz richtig, ja. Und sie sind um etwa 22.45 Uhr bei ihm weggegangen. Fielding wohnt fast im Zentrum und das Haus der Rhodes liegt etwas außerhalb, neben dem Cricketgelände Northfields. Das ist zu Fuß eine gute Viertelstunde. Sie waren um 23.05 Uhr zu Hause. Das behauptet jedenfalls Road. Ja, und dann hat er gleich nach der Heimkehr festgestellt, dass er eine Aktenmappe mit Prüfungsarbeiten bei Fielding stehen gelassen hatte. Er kehrte nochmal um, erschien gegen 23.30 Uhr wieder bei Fielding, nahm seine Mappe an sich und machte sich erneut auf den Heimweg. Nun, zu so später Zeit ist praktisch niemand mehr unterwegs hier. Auf jeden Fall erinnert sich Road nicht, jemanden gesehen zu haben. Er glaubt zwar, irgendwo habe ihn ein Radfahrer überholt, aber auch das weiß er nicht sicher. So, ja. Das war eine kalte, klare Nacht. Schnee war gefallen. Im Wohnzimmer, in seinem Haus brannte Licht. Alles sah friedlich aus und normal.
War denn Mond?
Ja, fast Vollmond sogar. Die Sicht war also gut. Er war ohne Hausschlüssel weggelaufen, klingelte also, aber niemand kam zur Tür. Er rief, nichts rührte sich. Und dann bemerkte er den zertrampelten Schnee vor der Tür und die Spuren, die ums Haus herumführten.
Hat er Blut bemerkt?
Er hat ein paar dunkle Flecken gesehen, sagte er, aber die hielt er für Schmutztropfen vom Dach. Ja, und die Spuren führten ihn dann zum Gewächshaus, aber da war es dunkel, es lag im Hausschatten und das Licht funktionierte nicht.
Wieso? Das funktionierte nicht?
Naja, ganz einfach, die Birne war kaputt, das Gewächshaus wurde im Winter kaum benutzt.
Hat er denn kein Streichholz angezündet?
Er hatte keines bei sich, er ist nicht Raucher. Aber er ging hinein und rief nach ihr. Und dann fiel er über etwas. Erst dachte er, es sei eins der üblichen Kleiderpakete, aber dann wurde ihm klar, es war seine Frau. Tja, und dann tappte er herum und wusste nicht, was los war, bis er Blut an seinen Händen fühlte. Von da ab erinnert er sich nicht mehr an viel.
Dann?
Er wurde von Mr. Darcy, der knapp 100 Meter entfernt von ihm wohnt, auf der Straße gefunden. Er schrie um Hilfe, war wie von Sinnen, Gesicht und Hände mit Blut beschmiert. Wir waren eine Viertelstunde später da und schafften ihn ins Krankenhaus nach Dorchester. Da ist er noch, aber ich höre, es geht ihm jetzt langsam besser.
Mr. Rigby, Sie haben doch da eben von einem Kleiderpaket gesprochen.
Ach so, ja. Mrs. Road hatte hier die Kleidersammlung für das Flüchtlingshilfswerk der Public Schools unter sich.
Und was für Fingerabdrücke haben Sie gefunden?
Überall natürlich die von Mr. Road. Und außerdem eine Reihe von Handschuhabdrücken.
Sie sagten, er wäre wegen irgendwelcher Prüfungsarbeiten nochmal umgekehrt. Waren die denn so wichtig?
Ja, bis zu einem gewissen Grade wohl. Sie sollten bis Freitagnachmittag korrigiert und benotet sein, also bis heute.
Warum hatte er Sie überhaupt zu Fielding mitgenommen?
Er hatte Aufsicht bei der Abendandacht diese Woche. Er musste sich für das Essen bei Fielding in der Schule umziehen.
Mhm. Ja, aber wie erklären Sie sich dann diese Briefe hier?
Es sind nicht nur die Briefe, die zu erklären sind.
Was noch zum Beispiel?
Mrs. Rhodes gehört als einzige in der ganzen Schule der Freikirche an. Der Geistliche hier, Mr. Cardew, kannte sie schon, bevor sie hierher kam.
Ja, aber er, Rhodes, ist doch auch Mitglied der Freikirche.
Er war. Er ist zur anglikanischen Kirche übergetreten, als er hier anfing. Wollte auch seine Frau dazu überreden, aber das gelang ihm nicht. Jedenfalls vor vielleicht 2 Wochen erschien Mr. Cardew bei mir. Er wollte sich aussprechen, aber ziemlich verstört und ratlos über einen Besuch von Mrs. Rhodes. Herauskam, dass Stella Rhodes ihm erzählt hatte, ihr Mann wolle sie umbringen. In den langen Nächten.
Ja, da muss sie doch aber irgendwelche Anhaltspunkte gehabt haben.
Es war nicht Rhodes, davon bin ich überzeugt. Zumal wir die Mordwaffe in einem Straßengraben gefunden haben, 4 Meilen von Cairn entfernt. Am Morgen nach der Tat, gestern. Wie sollte er sie dorthin gebracht haben?
Was war's denn?
Ein Stück schweres Leitungskabel. Einer meiner Leute hat's entdeckt. Ich darf Sie aber bitten, das vorläufig noch geheim zu halten.
Na ja, selbstverständlich. Und dieses Kabel ist die Waffe?
Das ist zweifellos. Blut von ihrer Blutgruppe, Haare von ihrem Kopf und an ihren Wunden Spuren von Kupfer.
Merkwürdig, dass der Mörder das Ding so weit mit sich getragen haben soll, um es dann in einen Straßengraben zu werfen.
Ja, allerdings. Aber es gibt 2 Sachen, die noch merkwürdiger sind. Erstens, direkt neben der Straße läuft ein Kanal entlang. Wenn er das Kabel da hineingeworfen hätte, dann könnten wir bis in alle Ewigkeit suchen. Und zweitens, Rhodes hat genauso ein Stück Kabel als Anschauungsmaterial in seinem Physikunterricht benutzt. Und vor 3 Wochen ist es ihm abhanden gekommen, sagte er.
Also vermutlich...
Ja?
Nein, nein. Aber er könnte natürlich einen Komplizen gehabt haben.
Könnte er, ja.
Übrigens, in der Zeitung steht, dass Sie noch eine Frau einvernehmen wollen, die Verrückte, oder wie sie genannt wird.
Ach, die verrückte Janie als Komplizin, das wäre allerdings absurd.
Warum wollen Sie sie dann einvernehmen?
Naja, Stella Rhodes hat sich viel um Janie gekümmert, hat ihr Essen gegeben, auch Kleider. Sie hatte sie sozusagen unter ihre Fittiche genommen. Was im Übrigen manchem mir nicht gefiel.
Und wieso verrückte Janie?
Ach, sie ist nicht ganz richtig im Kopf. Sie haust in einer halb zerfallenen normannischen Kirche, ein paar Meilen südlich von hier.
Ja, und jetzt ist Janie verschwunden, oder?
Sie ist am Mittwoch gegen Abend in der Nähe des Roachen Hauses gesehen worden und seitdem nicht mehr. Was an sich noch nichts heißt, Menschen wie Janie treiben sich manchmal jahrelang in einer Gegend herum und sind plötzlich von der Bildfläche verschwunden. Aber wir haben auch Abdrücke von Frauenschuhen gefunden und die sind möglicherweise von Janie. Wenn wir sie nur erst hätten, wir könnten einen Augenzeugen gut brauchen. Tja, das wär's, Mr. Smiley.
Danke, Inspektor. Ja, dann werde ich mich jetzt mal ein bisschen umsehen. Ich möchte zuerst mit Fielding sprechen.
Sherry oder Madeira, Smiley?
Lieber einen Sherry, bitte.
Weiber gesagt, Madeira, nicht? Ah, die Jungen sind ganz versessen drauf.
Danke.
Ja, zurzeit stehen wir natürlich alle sehr unter dem Eindruck des schrecklichen Ereignisses.
Ja, wie nehmen es die Jungs denn auf?
Oh, die sind ganz hingerissen. Wann passiert hier schon mal was Außergewöhnliches? Sie kannten meinen Bruder gut, nicht wahr?
Ja, wir waren sehr befreundet.
Wir hatten kaum mehr Verbindung in seinen letzten Jahren, Adrian und ich. Ja?
Eine Nachricht von Mr. Darcy. Ah, guten Abend, Sir.
Guten Abend, Perkins.
Du kennst Mr. Smiley, Tim?
Ja, Sir. Ich hatte heute Nachmittag auf dem Weg zur Kirche einen Zusammenstoß mit Mr. Smiley.
Fast einen ernsten, aber er hat sich entschuldigt wie ein wahrer Gentleman und mir den Weg gezeigt.
Aha. Mr. Darcy, nehme ich an, lässt mir sagen, dass er sich verspätet.
Ja, Sir.
Danke, danke, Tim.
Gute Nacht, Sir.
Gute Nacht, Perkins.
Gute Nacht, Tim. Ein musikalisches Genie, dieser Perkins. Aber im Klassenzimmer ein Problem. Physik unter anderem absolut verheerend. Noch einen Sherry?
Nein, danke.
Darcys Verspätung wird maximal 5 Minuten betragen. Er ist eine abscheuliche Kröte, die reinste Karikatur. Nichts als Hals und Bauch, der ganze Mann.
Was ist eigentlich sein Fach?
Fach? Wir haben keine Fächer hier. Es Senior des Lehrkörpers und sein Fach sind die Schwächen anderer Leute. Stella war ein rotes Tuch für ihn.
Sie war wohl überhaupt nicht sehr beliebt. Ja, wahrscheinlich war sie anders als die meisten Frauen hier.
Sie war alles, was es für Kahn nicht gibt. Beziehungsweise nicht geben darf. Mittelschule, Freikirche, was Sie wollen. Der absolute Gegensatz zu Kahn.
Mochten Sie sie, Fielding?
Ich weiß nicht. Ich fand sie ganz rührend. Aber sie hat sich natürlich Feinde gemacht. Sie war zu aufrichtig. Und Kahn hat keine Waffen gegen diese Art Aufrichtigkeit. Ah, das wird das Caesar.
Terence, wenn ich einen Moment aus der Schule plaudern darf. Perkins Leistungen in den letzten Tagen waren abgründig schlecht. Etwas Ähnliches ist mir überhaupt noch nicht vorgekommen. Ist er krank oder hat diese schreckliche Geschichte ihn so aus dem Gleis gebracht?
Ich glaube nicht, dass er krank ist, Felix. Er ist ein empfindsamer Junge, ja. Vielleicht hat es ihn wirklich mitgenommen. Ich spreche morgen mit ihm.
Ja, bitte tu das, Terence, unbedingt. Verzeihen Sie die Abschweifung, Smiley. Ich möchte nur gern wissen, ob es einen Zusammenhang zwischen seinem Benehmen und jenem Ereignis gibt.
Ja, bitte, natürlich.
Willst du etwa darauf hinaus, dass mein Headboy mit dem Mord an Stella Road etwas zu tun haben könnte, Felix?
Aber Terence, nein. Im Vertrauen gesagt, besteht Grund zur Annahme, dass sie ein Opfer ihrer Vergangenheit geworden ist.
Wieso das?
Ja, sie muss sich bedroht gefühlt haben.
Wie kommst du denn darauf, Felix?
Erinnerst du dich an ihren Hund? Diese Promenadenmischung, mit der sie hier ankamen? Vor 14 Tagen bei Harriman, das ist der Tierarzt, weit über dem Niveau seines Berufsstandes, der Mann. Also, Harriman war bei meiner Schwester wegen eines ihrer Hunde. Er erzählte, dass Mrs. Roth kürzlich ihren Köter habe einschläfern lassen. Er hätte den Briefträger angefallen. Irgendeine lange und konfuse Geschichte, Schadenersatzklage der Postbehörde, Polizei, was weiß ich.
Nun, was beweist uns das, mein lieber Felix?
Ja, gleich, warte nur. Sie sagte zu Harriman, der Hund sei sowieso kein Schutz. Bestenfalls würde er kläffen und damit wäre es ja nicht getan.
War sie nicht unglücklich, ihn zu verlieren?
Oh, doch, und wie. Tränen und großer Jammer. Harriman konnte sich keinen Reim auf das Ganze machen. Außerdem war die Verfassung des Hundes auffällig. Er war offensichtlich misshandelt worden.
Was kann sie denn gemeint haben mit der Bemerkung, es sei ja nicht getan mit Kläffen?
Meine Schwester und ich haben uns eingehend darüber unterhalten, nach Stellas Tod. Wir kamen zu dem Ergebnis, dass sie irgendwann in ihrer Vergangenheit, bevor sie nach Kahn kam, eine Liebschaft mit irgendeinem ordinären Kerl gehabt haben muss, der jetzt wieder aufgetaucht war. Wahrscheinlich gegen ihren Willen. Und der sie bedrängte.
Und besagten Kerl hast du, Felix, gewiss persönlich hinterm Busch lauern sehen.
Sagen Sie, wie war das denn mit dem Briefträger? Ist er schlimm gebissen worden von dem Hund?
Ja, das ist die Pointe, Verehrtester. Das ist es ja, was die Geschichte zu einer Geschichte macht. Er war gar nicht gebissen worden. Meine Schwester hat sich erkundigt. Das Ganze war von A bis Z erlogen.
Hat's wieder geschneit. Ja, ja, die langen Nächte, Smiley.
Ja, sagen Sie das hier, was ist das eigentlich, die langen Nächte?
Die langen Nächte? Na, so nennt man hier nach alter Tradition die Nächte der Fastenzeit.
Ah ja. Sind das die Northfields?
Ja. Hier haben wir unsere Cricketplätze. Das da drüben, da, das ist das Haus der Roths. Rechts. Das sieht schrecklich verlassen aus, was? Sogar auf die Entfernung. Mein Haus ist etwas größer, das liegt ein Stück weiter hinten am Weg.
Und hier irgendwo haben Sie Stanley Road in der bewussten Nacht gefunden?
Näher bei meinem Haus. Er war in schrecklicher Verfassung, der Arme.
Aus dem zu schließen, was Sie beim Abendessen sagten, passten die Roads nicht sonderlich gut zusammen, oder?
Allerdings. Wenn Stella auf irgendeine andere Weise ums Leben gekommen wäre, hätte ich ihren Tod als einen Akt der Vorsehung bezeichnet. Ein Segen für ihn. Also sie war eine bösartige Frau, die dauernd ihren Mann lächerlich machte. Und mit voller Absicht, wenn Sie mich fragen. Es hat ihr geradezu Vergnügen gemacht, ihn zu blamieren.
Ihn und damit auch Kahn.
Natürlich. So, hier trennen sich unsere Wege, Smiley. Sie müssen unbedingt auf einen Sherry zu uns kommen, ehe Sie wieder abreisen.
Sie haben doch sicher genug andere Sorgen im Augenblick.
Wie meinen Sie das?
Zeitung, Polizei, alles, was mit so einem Mord zusammenhängt.
Ach so, ja, natürlich, richtig. Also, ich lasse morgen von mir hören, ja? Gute Nacht.
Gute Nacht. Ist da jemand? Ist da jemand?
Hab schon gedacht, du bist der Teufel, Mister. Aber hast ja keine Flügel. Machen kannst du mir nichts, Mister. Mir nicht. Ich habe einen Christdorn. Da. Der schützt Janie, der Zweig.
Ja, Janie. Einen feinen Mantel hast du an.
Mhm. Feiner blauer Mantel. Ja, ja, Mister. Hält Janie warm. Von meinem Liebling.
Wer ist denn dein Liebling, Janie?
Nicht mehr da, mein Liebling. Nicht mehr da. Aber ist nicht mit dem Teufel weg, Mister. Ist stillgelegen. Ganz still.
Hast du den Teufel gesehen, Janie?
Nur Janie hat ihn gesehen. Fliegen gesehen, Mister. Fliegen. Mit Silberflügeln. Wie Fische. Hat Janie gesehen.
Und wo hast du den schönen Mantel gefunden, Janie?
Er ist ein böser Teufel, Mister. Und Janie hat ihn fliegen sehen. Reiten. Auf dem Wind. Und der Mond hinter ihm hat ihm den Weg geleuchtet. Sind Geschwister der Mond und der Teufel.
Geflogen ist er, Janie?
So. So, Mister. So, 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 so.
So, Smiley. Wir haben sie gefunden in der alten Kirche. Sie hat auch eine Art Aussage gemacht. Da lesen Sie mal einen Schluss.
Ich sag's ihr, meinem Liebling, ich sag und sag's ihr, du bist böse, dass du mit dem Teufel gehst, aber sie wollt nicht hören und ich bin zornig geworden mit ihr, aber auf nichts hat sie gehört, auf nichts. Solche, die in der Nacht mit dem Teufel gehen, von solchen will ich nichts wissen, sag ich ihr, ein Christdornzweig hätte sie haben müssen, das hätte sie. Aber Janie hat den Teufel vertrieben und sie wird's mir danken, mein Liebling. Und ihr Geschmeide habe ich mitgenommen für die Heiligen und den Mantel für Janie zum Wärmen, nicht sonst nur den Mantel. Das ist der Mantel, zu dem der Gürtel gehört?
Ja. Und die Spenderin des Mantels haben wir auch ausfindig gemacht. Janie muss ihn aus dem Gewächshaus gestohlen haben.
Und was ist das, was Janie das Geschmeide nennt?
Die grüne Halskette von Mrs. Rhodes. Die haben wir auf dem Altar gefunden, auf einem Kreuz von Christdornzweigen. Und natürlich hat sie unaufhörlich vom Teufel geredet.
Welcher Flug?
Eben, auf dem Wind mit silbernen Flügeln.
Glauben Sie, dass Janie Stella Rhodes umgemacht hat?
Nein, nein. Sie etwa?
Ganz bestimmt nicht ausgeschlossen. Aber ich glaube, dass sie den Täter gesehen hat. Unmittelbar danach. Und das meint sie, wenn sie sagt, sie habe den Teufel vertrieben. Aber wieso flog er? Im Wind. Mit silbernen Flügeln. Was wollen Sie mit ihr machen, Inspektor?
Fürs Erste behalte ich sie hier. Ich glaube, es ist besser für sie, wenn sie aus dem Weg ist.
Ja, denn der Teufel hat sie natürlich auch gesehen.
Richtig. Gehen Sie zur Beerdigung?
Ja, ich denke schon. Ich würde gerne mit Rhodes sprechen. Meine liebe Brim, Sie haben der armen Stella Rhodes einen High-Church-Gottesdienst erster Ordnung nicht erspart. Ihr Vater war da ein feiner, aufrechter, alter Mann und ich bekam zum ersten Mal Stanley Rhodes zu sehen. Ein flaches Allerweltsgesicht untersetzte Allerweltsfigur. Durchschnitt. In jeder Beziehung war mein Eindruck. Auffallend, wie unbeeindruckt, geradezu unbeteiligt ihn die Zeremonie ließ. Und noch etwas war auffallend. Er merkte nicht einmal, dass Fielding sich voller Verachtung vor ihm zurückzog.
Er merkte nicht einmal, dass Fielding sich voller Verachtung vor ihm zurückzog, als sie vor dem Grab zusammentrafen. Fielding im Übrigen schien mir dies einzige Mal nicht zu schauspielern. Hinterher sagte ich Rhoda ein paar passende Worte in ihrem Namen, Brim. Morgen besuche ich ihn im Auftrag der christlichen Stimme, die um einige Daten für einen Nachruf bittet. Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen.
Sehr liebenswürdig von Ihnen, Mr. Roth, mich zu empfangen unter diesen Umständen.
Ich bitte Sie.
Also dann. Sie haben die Ehe geschlossen in Branksome.
In Branksome, ja. Hübsche Kirche da.
Und das war wann?
Im September vor 12 Jahren.
Hat Ihre Frau sich schon in Branksome karitativer Arbeit gewidmet? Hier war sie ja sehr aktiv, höre ich.
Hier ja. In Branksome nicht, nein. Dort musste sie sich um ihren Vater kümmern.
Hat sie auch regen Anteil genommen an den Veranstaltungen der Schule?
Bis zu einem gewissen Grad ja. Aber da sie der Freikirche angehörte, hatte sie mehr mit den Gemeindemitgliedern in der Stadt zu tun. Darüber müssen Sie Mr. Cardew fragen. Das ist der Geistliche.
Ja, aber man kann sagen, dass sie sich auch am schulischen Leben aktiv beteiligt hat.
Ja, natürlich.
Ja, vielen Dank, Mr. Roth. Sollen wir auf irgendetwas noch besonders hinweisen? Ich meine, etwas, woran Ihrer Frau vielleicht gelegen gewesen wäre.
Nein, eigentlich nicht. Ich wüsste nicht. Oder, naja, vielleicht könnten Sie anmerken, dass Ihr Vater früher Friedensrichter war. Darauf war sie besonders stolz.
Ja, gut. Sie waren sehr geduldig, Mr. Roth. Ich bedanke mich im Namen der christlichen...
Sagen Sie, haben Sie einen Wagen?
Nein. Das heißt, nicht hier. Ich habe ihn in London gelassen.
Naja, ist nicht zu ändern. Sonst hätte ich gesagt, machen wir eine kleine Fahrt und unterhalten uns noch ein bisschen. Mir hängt es zum Hals heraus, hier so allein rumzusitzen.
Das verstehe ich.
Wirklich? Ich glaube nicht, dass das viele verstehen. Die Einsamkeit, meine ich. Meine Prüfungsarbeiten, den Unterricht und alles, das machen jetzt meine Kollegen. Was soll ich denn noch hier, ohne Arbeit? Man könnte denken, Sie wollen mich loswerden.
Das ist aber bestimmt nicht der Fall, Mr. Roth.
Ja, ist sicher gut gemeint. Aber es bedrückt einen doch. Und dass jetzt alles so durcheinander gerät mit den Benotungen. Simon Snow hat einem meiner Schüler 61 Punkte in Physik gegeben. Und der Junge kann nichts. Völlig unbegabt. Perkins heißt er. Netter Kerl. Headboy bei Fielding. Die Hälfte. Und er hätte noch von Glück sagen können. Und Snow gibt ihm 61. Das ist Unsinn. Das ist absoluter Unsinn.
Ja.
Sie sind vermutlich bei Darcy zum Sherry heute Abend. Mich haben Sie nicht eingeladen. Naja, natürlich. Es wäre auch nicht richtig gewesen. Aber ich weiß wirklich nicht, was ich mit mir anfangen soll.
Na, Smiley, wen kennen Sie noch nicht?
Ich glaube, das jüngere Paar da drüben. Sind das die Snows?
Ja, kommen Sie. Ich mache Sie bekannt.
Nur nein, aber zur Zeit hat Simon, mein Mann, wirklich zu viel zu tun. Felix Darcy hat die ganzen Prüfungsarbeiten von Roth bei ihm abgeladen.
Oh je. Ja, da musste ich auch noch feststellen, dass ein oder zwei Jungen, die ich im vorigen Semester hatte und die ich für absolut hoffnungslose Fälle hielt, bei Roth fantastisch vorangekommen sind.
Ja, er erwähnte einen Jungen, Perkins, glaube ich.
Auf Perkins kann er wirklich stolz sein. Bei mir hatte der zuletzt 15 Punkte, jetzt hat er 61. Nein, nein, was immer man in Kahn über Roth sagen mag, er ist ein ausgezeichneter Lehrer.
Was regst du dich auf, Liebling? Du bist ja eigentlich schon nicht mehr hier.
Ja.
Wissen Sie, Mr. Smiley, mein Mann verlässt nämlich Kahn zum Ende des Semesters.
Ja, Gott sei es gedankt. Zurück nach Oxford. Meinen Dr. Phil machen und dann einen Universitätsjob.
Sie sind nicht gern hier.
Oh, ich kann Kahn noch weniger ausstehen, als die arme Stella Roth es konnte. Und das will schon was heißen.
Vorsicht, Shane Hecht im Anmarsch.
Oh, ja.
Sie müssen ja etwas schrecklich Bedeutendes sein, Mr. Smiley, dass das Sie uns heute so anständig in Sherry serviert.
Nicht, dass ich wüsste, ehrlich gesagt. Wir haben uns am Sonnabend bei Fielding kennengelernt.
Terence wird wohl nicht erscheinen. Das Begräbnis gestern scheint ihn schrecklich mitgenommen zu haben. Es war auch entsetzlich, finden Sie nicht? Absolut entsetzlich. Sie war eine so nette Frau, fand ich immer so ungewöhnlich und so geschickt. Nur merkwürdige Freunde hatte sie, das schon.
Mrs. Snow?
Ja?
Ich muss nachher noch mit Ihnen sprechen.
Ja, Miss Darcy.
Ich möchte gerne, dass Sie Stella Rhodes Arbeit für das Flüchtlingshilfswerk übernehmen, meine Liebe. Sie wissen ja, das liegt uns so sehr am Herzen.
Ja, aber Miss Darcy, wir sind ja nur noch bis zum Ende des Semesters hier.
Tatsächlich? Mhm. Also Felix erzählt mir auch nie etwas, wie dumm.
Und mich frag bitte erst gar nicht, Dorothy Liebling. Du weißt, dass ich sowieso bis über die Ohren in der Nächstenliebe stecke.
Alles für Flüchtlinge?
Wissen Sie, mit Ungarn fing's an. Und seitdem hört's nicht mehr auf. Stella Roth war eine der wenigen, die wirklich zupackte. Am Freitag nach dem Mord war ich mit dem Geistlichen der Freikirche, diesem Cordu, drüben in ihrem Haus. Da lag nicht ein Stück herum. Alles, was die letzte Sammlung erbracht hatte, war bereits sauber verpackt, verschnürt und adressiert. Wir brauchten es nur noch aufzugeben.
Das ist ja... Das finde ich aber sehr tüchtig.
Ja. Und wer ersetzt mir so jemanden jetzt? Entschuldigen Sie mich bitte. Bitte.
Die gute Dorothy. Auch nur glücklich, wenn sie irgendetwas organisieren oder irgendjemanden in Trab halten kann. Meistens den Namen Felix natürlich. Na, vielleicht springe ich noch für die paar Wochen ein.
Ja, mach das doch.
Wissen Sie, Mr. Smiley, Stella Rhodes war der hilfsbereiteste Mensch. Ich muss immer noch an unseren Umzug denken. Es goss in Strömen und die Speditionsfirma, die wir hatten, war wirklich das Letzte. Die wollten doch wirklich vor dem Ausladen kassieren. Und ich hatte kein Scheckbuch da und Simon war nicht erreichbar. Und dann erschien Stella auf der Szene. Keine Ahnung, woher sie wusste, dass wir umzogen. Und als sie sah, was sich da abspielte, ging sie einfach ans Telefon und sprach mit der Firma. Fragen Sie mich nicht, wie sie es anstellte, aber jedenfalls war sofort alles in Butter.
Hallo?
Hallo, Brim.
Smiley.
Ja, ich bin hier auf eine Ungereimtheit gestoßen.
Die einzige in der Geschichte?
Nein, nicht die einzige, aber in dem Fall könnten Sie etwas tun.
Na, dann schießen Sie los. Was kann ich machen?
Ja, passen Sie auf, ich habe Ihnen noch gesagt, die verrückte Janie hatte sich einen Mantel mitgenommen.
Ja, das weiß ich.
Und wir wissen, dass es ein Mantel aus einer Kleidersammlung für Flüchtlinge war.
Ja?
Und vorhin, auf einer Party, da erzählte Darcys Schwester, sie habe am Freitag nach dem Mord zusammen mit dem Geistlichen das ganze Kleiderzeug der letzten Sammlung fertig, verschnürt und adressiert bei den Rhodes vorgefunden.
Ja, aber Moment mal, ich denke, Janie hatte sich doch eine Masse von dem Zeugs mitgenommen.
Ja, eben. Also Frage, hat jemand nach dem Mord das Paket fertig gemacht?
Smiley, wo ist denn das Paket hingegangen?
Eben, die Adresse müssten Sie rausfinden. Es ist die Zentrale des Flüchtlingshilfswerks der Public Schools.
Das kriege ich raus.
Bitte gleich morgen früh, ja?
Ja, gut, Smiley.
Und Brim,
ja?
Wenn meine Vermutung zutrifft, müssen Sie sich auf etwas gefasst machen.
Tim?
Ja, was ist dann? Warum hast du denn kein Licht an? Ich wollte gerade weggehen. Ich habe Klavier heute Abend.
Tim, was ist los mit dir?
Ach,
Tim.
Nichts ist los mit mir, Miss Trubody.
Mach mir nichts vor. Seit dem Tod der armen Mrs. Roth, da schaust du drein, als hättest du einen... Ich weiß auch nicht. So kenne ich dich gar nicht. Hat's dich aufgeregt?
Ach, Mrs. Roth, nein, bestimmt nicht. Es hat mir schrecklich leid getan, aber ich meine, ich habe sie ja kaum gekannt.
Na, was hast du denn dann? Nur mal raus damit.
Ach, nichts. Die Prüfung vielleicht, weil ich nicht weiß, ob ich überhaupt etwas zustande gebracht habe und ob Mr. Roth, wenn er meine Physikarbeit sieht, ich meine, verstehen Sie?
Nein, ich verstehe nichts, Tim. Ja,
ich erkläre es Ihnen nach der Musikstunde.
Gut, Tim, ich bin in meinem Zimmer.
Danke, Tom. Vielen Dank.
Du fahr vorsichtig mit deinem schrecklichen Rad. Es ist furchtbar matschig draußen.
Ich fahr ganz langsam, Mr. Trubody.
Verzeihen Sie, wenn ich Ihnen Mühe mache, aber eine Freundin aus Kahn hat mich gebeten, Sie wegen eines Paketes aufzusuchen.
Wann abgeschickt?
Letzten Freitag.
Ja, müsste eigentlich gestern gekommen sein. Ich sehe mal nach in meinem Buch.
Oh ja, bitte.
Ja, stimmt, ja, Kahn. Hm. Paketpost, 27 Pfund.
Das müsste es eigentlich sein.
Ja, Sie wollen bestimmt was zurückholen, was versehentlich in die Sammlung geraten ist.
Kommt wohl öfter vor, was?
Immer mal wieder.
Es handelt sich um eine Brosche, die möglicherweise an einem Kleid stecken geblieben ist. Es ist eine ziemlich wertvolle Brosche.
Mhm. Ja, kommen Sie mal mit.
Ich danke Ihnen.
Oh, wenn wir nicht so ein Durcheinander hier hätten. Findet sich kaum mehr zurecht in unseren Stapel. Es gibt zu viele Public Schools in England, was?
Wenn Sie vielleicht trotzdem mal nachsehen könnten.
Naja, natürlich, das mache ich ja schon. Also, ich müsste laut Buch ein Schild mit C4 haben. C3, C4, ja, hier ist es schon. So, sagen Sie mal, in Kahn, da ist doch diese aufregende Mordgeschichte passiert.
Ja.
Na, das ist aber komisch.
Was ist denn?
Sonst sind die Pakete aus Kahn immer so schön gepackt, die reinsten Musterkollektion. Was für eine Farbe hat denn das Kleid?
Was? Ach so, ja, grau. Grau mit rosa Blumendruck.
Also, Socken, alter Mantel, zwei schwarze Pullover. Was ist denn das? Ein paar völlig verschmierte alte Handschuhe. Also was. Hier Gummischuhe, auch ganz verschmiert. Ach du meine Güte. Umhang aus Plastik. Fahrradumhang, ganz feucht und ganz dreckig. Was soll denn das? Fehlt Ihnen was?
Nein.
Also ein graues Kleid kann ich aber nicht finden.
Das werden Sie wohl auch nicht. Ich danke Ihnen vielmals. Ich muss sofort Karl anrufen.
Haben Sie schon gehört?
Nein, was?
Mit dem Jungen von Fielding.
Nein.
Gestern um 20.30 Uhr hat Fielding hier angerufen. Perkins, sein Headboy, sei nicht zur Klavierstunde eingetroffen. Und zurückgekommen sei er auch nicht. Eine Stunde später haben wir ihn gefunden. Tot, in einem Graben. Sein Fahrrad neben ihm.
Mein Gott.
Sieht so aus wie ein Unfall, als sei er gestürzt. Und zwar mit dem Kopf auf einen Stein, auf die rechte Schläfe.
Und wie hat Fielding es aufgenommen?
Tja, erst war er wie gelähmt, dann brach er zusammen. Er weinte, wie ein Kind. Ich hätte das nie für möglich gehalten bei ihm.
Und war es ein Unfall?
Ich nehme es an.
Weshalb ich hergekommen bin, eben hat mich Miss Brimley angerufen. Ich hatte sie gebeten, zum Flüchtlingshilfswerk zu gehen und ein Kleiderpaket öffnen zu lassen. Und dabei hat sich Folgendes herausgefunden.
Ja, und zwar in der Zentralsammelstelle des Flüchtlingshilfswerks York Square. York Square, ja. Und alle Fingerabdrücke, die ihr kriegen könnt.
Kommen Sie nach London?
Ja, ich komme mit dem 16:25 heute Nachmittag.
Gut, ich lasse Sie auch holen.
Und noch etwas. Ich bringe ein paar Schriftproben von einem der Jungen hier mit in eine Prüfungsarbeit. Euer Handschriftenexperte soll sich zur Verfügung halten.
Ich sorge dafür.
Gut, danke. Bis später.
Der Umhang könnte natürlich die Antwort sein auf Janies silberne Flügel.
Jemand auf einem Fahrrad mit einem Plastikkipp, das hinter ihm herflattert.
Naja, der auf dem Wind reitende Teufel.
Naja, es ist eine etwas kühne Hypothese, das Ganze. Aber ich werde Janie wohl laufen lassen müssen.
Ich weiß nicht, Rigby. Behalten Sie sie lieber da, solange es nur geht. Damit wir nicht noch mehr Unfälle erleben.
Dann halten Sie also Perkins Tod nicht für einen Unfall?
Aber nein, genauso wenig wie Sie. Oder? Irgendwie ist der Junge dem Mörder von Stella Road in die Quere gekommen. Oder er wusste etwas. Vielleicht ohne sich selbst darüber im Klaren zu sein.
Also gut, behalten wir Janie hinter Schloss und Riegel.
Falls Fingerabdrücke an den Sachen im Paket gefunden werden, haben Sie die Pendants da?
Die von Road haben wir, die von Janie auch.
Aber nicht die von Fielding?
Die auch, das heißt zumindest greifbar. Da spielte vor zig Jahren eine Sache irgendwo in Nordengland. Etwas ganz anderes.
Ich weiß, sein Bruder hatte mir davon erzählt. Die Geschichte wurde vertuscht, nicht wahr?
Ja, etwas mit einem Jungen von der Air Force. Ihr weiß nur, dass Sie davon, soweit ich im Bilde bin.
Mr. Fielding empfängt eigentlich niemanden, aber ich habe ihm gesagt, dass Sie da sind. Er kommt gleich.
Dankeschön.
Darf ich Ihnen helfen?
Ja, danke.
Ja, gehen Sie jetzt zu.
Ja, Sir.
Was wollen Sie von mir, Smiley?
Ich wollte mich verabschieden, Fielding, und Ihnen mein Mitgefühl aussprechen.
Also dann auf Wiedersehen und besten Dank. Sie hätten ja auch schreiben können, oder?
Ja, schon. Aber ich fand diesen Unfall nur so besonders tragisch, weil Perkins drauf und dran war, es zu schaffen.
Was soll das heißen?
Ich meine, weil seine Leistungen sich doch so verbessert hatten. Es ist ja wirklich erstaunlich, wie Roth ihn vorangebracht hatte.
Auf Wiedersehen, Smiley.
Ich meine, die Physiknote war ja gewissermaßen eine Frage von Leben und Tod für Perkins. Noch einmal nicht versetzt werden, das hätte ja wohl Abschied von der Schule bedeutet. Sie müssen wirklich Wunder bewirkt haben bei ihm. Sie und Roth. Das Neueste haben Sie gehört, vermute ich, von dieser Verrückten, die Stella Road umgebracht haben soll. Sie hat sowas wie ein Geständnis abgelegt, aber ich glaube nicht, dass sie es war. Und ganz unter uns, Fielding. Glauben Sie es?
Nein, Nein. Kahn hat Stella Roth umgebracht. Und Perkins, beide. Und nur hier kann so etwas geschehen. Es ist das Spiel, das wir spielen. Ich bin drin und du bist raus. Jetzt gehen Sie schon endlich. Gehen Sie, gehen Sie.
Kommen Sie, Feeling, setzen Sie sich. Hören Sie, wenn es stimmt, was ich annehme, dann bleibt nicht viel Zeit. Dann müssen Sie mir jetzt alles erzählen. Von Tim Perkins und der Prüfungsarbeit. Er wäre durchgefallen, nicht wahr?
Ja, er hätte die Schule verlassen müssen.
An dem Abend, an dem die Rhodes hier zum Essen waren, hat er Rhodes seine Mappe in der Diele stehen lassen, unverschlossen. Perkins hat seine Chance wahrgenommen und als Sie ihn später fragten, wie es ihm ergangen sei in der Physikarbeit...
Er hat geweint. Geweint, wie nur Kinder weinen.
Und Ihnen gestanden, dass er betrogen hat. Dass er die richtigen Antworten nachgeschlagen und in seine Arbeit eingesetzt hat. Und nach dem Mord an Stella Roth erinnerte er sich, was er noch gesehen hatte in der Aktenmappe. Habe ich recht?
Nein, verstehen Sie denn nicht? Tim hätte nie einen Betrug begangen, nie. Er war gar nicht in der Lage dazu. Ich habe es für ihn gemacht.
Aber Sie konnten auch seine Handschrift nicht nachmachen.
Es waren nur Formeln und Diagramme, mit Kugelschreiber geschrieben. Es war gar nicht schwer. Seine Arbeit war hoffnungslos. Er hatte nur 2 von 7 Fragen überhaupt beantwortet. Ich holte mir die Lösungen aus dem Buch. Das war auch in der Mappe.
Dann waren Sie es, der die Mappe geöffnet hat. Und Sie haben gesehen, was
ja,
drin
ich.
War. Und als Stella ermordet aufgefunden wurde, wussten Sie, wer der Täter war?
Ja. Ich wusste, dass Rhodes sie getötet hat.
Ja, und was enthielt die Mappe, außer den Schularbeiten und dem Buch?
Einen zusammengefalteten Plastikumhang, ein paar alte Handschuhe und ein paar selbstgebastelte Galoschen.
Selbstgebastelt?
Abgeschnittene Gummistiefel.
Sonst nichts?
Doch, ein Stück schweres Kabel. Das, nahm ich damals an, hatte er für den Unterricht benutzt. Und dass er Galoschen bei sich trug, schien mir auch natürlich bei diesem Wetter. Erst nach dem Mord wurde mir der Zusammenhang klar.
Wissen Sie, warum er es getan hat?
Kahn hat Roth betrunken gemacht. Ja, dass er es geschafft hatte, hierher zu kommen. Und es hat ihn zutiefst verletzt, dass Stella nicht teilhaben wollte an seinem Ruhm und seiner Herrlichkeit. Noch an dem Abend hier bei mir hat sie es ihm wieder gezeigt. Roth pries in höchsten Tönen die Würde und Schönheit des anglikanischen Ritus. Stella saß da und sagte kein Wort. Aber als er fertig war, lachte sie laut und höhnisch und sagte, armer alter Stan, für mich gehörst du noch dahin, wo du herkommst. Er wurde weiß wie die Wand. Sie musste ihm immer das Konzept verderben, hier und anderswo. Schon wie sie einen Apfel aß, wie sie ihn schälte, in winzige Stücke schnitt. Sie wissen, was ich meine. Sie hat natürlich gesehen, wie man hier etwas macht und was man nicht macht. Aber es wäre ja nicht im Traum eingefallen, etwas davon anzunehmen. Ja, ich bewundere so etwas. Aber Roth fing an, sich zu hassen. Er sah nur allzu klar, dass sie seiner Karriere im Weg stand. Scheiden konnte er sich nicht lassen. Das wäre in den Augen von Kahn schlimmer gewesen, als mit ihr verheiratet zu sein. Also musste er sie beseitigen. Und er hat mit seinem kleinen, gelehrten Verstand einen schmierigen Mord ausgeheckt. Und mit Hinweisen auf einen Täter gespickt, den es nicht gab. Nur eines ging schief. Tim Perkins schaffte 61 Punkte, eine unmögliche Leistung. Er musste also gemogelt haben. Und um zu mogeln, musste er die Aktenmappe geöffnet haben. Und beim Öffnen der Mappe musste er den Umhang und die Galoschen und die Handschuhe gesehen haben. Und das Kabel. Also blieb ihm keine andere Wahl, als auch Perkins zu beseitigen.
Ja. Ja, danke, Fielding.
So, ich habe einen Mann losgeschickt, der Roth holen soll.
Warum zum Teufel hat Fielding nicht vorher den Mund aufgemacht?
Ja, das frage ich mich auch. Wahrscheinlich dachte er, er könnte sich das leisten. Ja, bis...
Bis was?
Bis zu Perkins Tod, vermute ich.
Naja, aber das passt ja auch wieder nicht zusammen. Die Experten im Yard sind fest überzeugt, dass die ganze Arbeit von einer Hand geschrieben und gezeichnet ist. Meinen Sie, dass Fielding lügt?
Ich weiß es nicht. Ich werde aus diesem Mann nicht ganz schlau.
Rhode könnte es durchaus gewesen sein. Er könnte seine Frau getötet haben. Er könnte das blutbeschmierte Zeug dann notdürftig gereinigt in das Flüchtlingspaket verstaut haben. Und anschließend hat er dann hier die Rolle des verstörten Ehemanns gespielt. Ja, aber die Waffe. Und was ist mit der Waffe? Die kann doch nicht 4 Meilen geflogen sein.
Hat man eigentlich Fingerabdrücke von ihm gefunden?
Nein, nicht einen. Aber das Blut an den Handschuhen und das Blut an der Waffe ist identisch. Beide Stella Rhodes Blutgruppe.
Dass sie die Waffe gefunden haben, weiß noch niemand, oder?
Niemand außer meinen Leuten und Ihnen. Ja, ich glaube, ich schicke jetzt erstmal jemanden zu Fielding, ein Protokoll aufnehmen.
Darf ich einen Vorschlag machen, Rigby?
Bitte, ja.
Warten Sie doch das Gespräch mit Rhode ab. Und bitte fragen Sie Rhode über die Mappe, gleich als erstes.
Wollen Sie dabei sein, Smiley?
Ja, gern.
Bitte nehmen Sie Platz, Mr. Rhode.
Danke.
Mr. Smiley, kennen Sie?
Von der christlichen Stimme, ja. Wir haben uns vorgestern kennengelernt.
Mr. Smiley ist uns behilflich.
Ich dachte mir schon sowas. Sie sehen wirklich nicht nach Freikirche aus. Und womit kann ich Ihnen behilflich sein, Inspektor?
Es geht hauptsächlich um die Mappe mit den Examensarbeiten.
Ja, schrecklich, die Sache mit dem Jungen. Er war ein lieber, netter Kerl, aber völlig unbegabt. Ich kann mir vorstellen, dass er die Mappe bei Fielding sah und der Versuchung, die Lösung abzuschreiben, nicht widerstehen konnte. Natürlich, ich hätte die Mappe verschließen sollen.
Was befand sich noch in der Mappe, Mr. Rhode?
Was noch? Nichts. Die Arbeiten und das Buch mit den Fragen und Antworten. Es heißt Hendersons Elementarphysik.
Wieso haben Sie die Mappe eigentlich stehen lassen? Aus Zerstreutheit?
Nein. Ich hätte schwören können, dass meine Frau sie schon in der Hand hatte, als wir uns bei Fielding verabschiedeten. Aber als wir nach Hause kamen, fragte sie plötzlich, wo ich sie gelassen hätte.
Ihre Frau fragte sie?
Ja, sie wurde sogar wütend und sagte, ich erwartete wohl, dass sie an alles denke. Ich hatte wenig Lust, nochmal umzukehren. Ich hätte leicht Fielding anrufen und vereinbaren können, dass ich sie am nächsten Morgen auf dem Weg zur Schule hole. Aber Stella bestand darauf, dass ich mich gleich nochmal auf den Weg mache.
Und sie ging also nochmal zurück und Mr. Fielding öffnete ihnen.
Ja.
Das hätten Sie mir aber gleich sagen sollen, warum Sie nochmal zurückgegangen sind, Mr. Rhode. Ich meine, so wie Sie es jetzt erklären.
Sehen Sie, Ich wollte nicht sprechen über unsere Ehe, aber jetzt...
Aber jetzt, Mr. Rhode?
Sie müssen mich ja verdächtigen. Und außerdem wissen inzwischen genug Leute, was für ein Mensch sie war.
Charakterlich, meinen Sie?
Ihr Vater, der alte Glaston, hat es mir als erster gesagt. Damals, als ich um Stellas Hand bat.
Was hat er gesagt?
Er sagte, sie sei schlecht. Böse. Und er sagte, sie verstünde sich wie niemand darauf, Menschen zu täuschen, sich mit scheinbarer Liebe und Güte in ihr Vertrauen zu schleichen, um sie dann hereinzulegen, zu verleumden. Mit halb wahrem, halb erlogenem.
Ja, weiter, Mr. Rhode.
Ich habe ihm natürlich nicht geglaubt. Ich hielt ihn für einen alten, eifersüchtigen Egoisten, der seine Tochter nicht hergeben wollte.
Und wann kamen Sie zu der Überzeugung, dass Ihr Schwiegervater recht hatte?
Nach und nach, durch Kleinigkeiten zunächst. Wirklich klar wurde es mir erst mit unserer Übersiedlung nach Cannes. Sie war bis dahin nie sehr religiös gewesen, aber sobald wir hier waren, wurde sie die reinste Betschwester. Sie wusste, wie man in Cannes zur Freikirche steht und dass sie es mir damit schwer machte. Sie war gar nicht wirklich fromm. Ich glaube, darüber hat sich auch Mr. Cardew, der Geistliche, keine Illusionen gemacht. Er verstand, warum ich zur anglikanischen Kirche übergewechselt bin. Ich konnte es nicht mehr ertragen, sie Sonntag für Sonntag auf den Knien liegen zu sehen. Es war so verlogen, eine Farce. Sie wollte ja auch nur mich und die Schule damit treffen. Ihr ganzes Ziel war es, Leute zum Reden zu bringen. Auszuhorchen. Manchmal kam sie abends nach Hause und lachte. Lachte, wie ich die in der Tasche habe, alle mit ihren schmutzigen kleinen Geheimnissen. Ich hielt sie oft für nicht mehr normal. Alle, die ihr zu viel anvertraut hatten, begannen sie zu fürchten.
Und Janie?
Janie? Ach, Stella hat sich um Janie gekümmert, ja, aber nur weil es ihr ein Gefühl von Macht gab, ein Geschöpf wie Janie zu beherrschen. Das war nicht Güte. Das war Grausamkeit. Trotzdem, Janie war es nicht. Die hätte eher ihre eigene Schwester umgebracht als Stella.
War sie grausam zu ihrem Hund?
Wissen Sie von der Sache auch? Ja, sie hat ihn oft geschlagen, aber einmal so, dass... Sie muss von Sinnen gewesen sein. Ich habe fast alles mitgemacht, aber damals habe ich sie angeschrien. Sie hat mich ausgelacht. Dann habe ich sie geschlagen und ihr gesagt, wenn sie den Hund nicht binnen 24 Stunden einschläfern ließe, würde ich zur Polizei gehen. Sie brachte ihn auch am nächsten Tag zum Tierarzt. Den hat sie wahrscheinlich irgendein Märchen erzählt, das fiel ihr nie schwer.
Sie hat gesagt, er hätte den Postboten gebissen. Dass das nicht stimmte, fand Miss Darcy heraus.
Felix Darcy, der hat sie von Anfang an durchschaut. Seine Schwester vielleicht auch. Felix Darcy, ja, das war seltsam. Nach der Geschichte mit dem Hund begann sie überall zu verbreiten, ich sei gewalttätig. Sie setzte sogar das Gerücht in die Welt, ich hätte vor, sie umzubringen. Auch zu Mr. Cardew rannte sie damit. Wussten Sie das auch?
Ja, das wissen wir.
Nicht, dass sie es je im Ernst geglaubt hätte. Manchmal sprach sie lachend davon. Aber es passierte, dass sie jammernd ankam und mich streichelte und anflehte, sie nicht umzubringen, sie nicht in den langen Nächten umzubringen. Sie war vernarrt in den Ausdruck lange Nächte. Wissen Sie...
Wollen Sie einen Schluck trinken, Mr. Rhodes?
Ja, gern. Wissen Sie, es ist seltsam. Wenn einem lang genug eine Absicht unterstellt wird, fängt man an, sich zu fragen, ob man sie nicht vielleicht wirklich hat.
Bitte schön.
Danke.
Wollten Sie vorhin nicht noch etwas über Mr. Darcy sagen?
Darcy? Ach ja, wie gesagt, er durchschaute Stella, ohne dass er zu ihren Opfern gehörte. Da muss etwas anderes gewesen sein. Aber darüber hat sie nie mit mir gesprochen. An manchen Abenden verließ sie spät und aufgeregt nochmal das Haus. 11 Uhr manchmal, manchmal 12.
Und Sie haben sie nicht gefragt, wohin sie ging?
Sie hätte mich doch nur angelogen. Aber ohne Zweifel traf sie jemand, den sie in ihrer Gewalt hatte. Und vielleicht hat Darcy das gewusst. Denn einmal sagte sie höhnisch etwas wie, Darcy, dem Supergescheiten, seien ja die Hände gebunden. Ich könnte mir denken, dass wer es auch war, den sie in diesen Nächten getroffen hat, dass der etwas mit dem Mord zu tun hat. Haben Sie schon eine Vermutung? Dass ich es nicht war, wissen Sie, oder?
Ja, ich glaube, das wissen wir.
Aber sonst noch nichts?
Doch, Mr. Rhodes. Ich denke, wir wissen, wer es war.
Ich denke, Sie sind längst wieder in London, Smiley.
Es ist mir etwas dazwischen gekommen. Hier in Cannes.
Mussten Sie noch weiter herumspionieren, wie?
Spionieren? Nein, Fielding, aber ich hatte noch ein Gespräch. Mit Rhodes.
Ja, ich habe gehört, die Polizei hat Rhodes verhaftet.
Verhaftet? Nein. Sie haben sich angehört, was er zu sagen hat.
Danke für die Mitteilung, Smiley. Sehr interessant. Aber Sie hätten sich die Mühe sparen können. Am Ende dieses Semesters verlasse ich Cannes sowieso. Und Gott sei Dank. Adieu, Smiley.
Die Geschichte, die Sie mir gestern Abend erzählt haben über Ihren kleinen Schwindel zugunsten von Tim Perkins,
ja,
die stimmt nicht. Das Heft ist von Handschriftenexperten untersucht worden. Die Schrift der gesamten Arbeit stammt von einer Hand. Und zwar von der des Jungen. Wenn also jemand gemogelt hat, dann war es Tim Perkins.
Sie erwarten doch nicht, dass ich Ihnen das glaube, mein lieber Smiley. Diese Polizisten sind doch alle, naja, schwachsinnig. Und außerdem, was spielt es für eine Rolle? Tim ist tot, nicht wahr? Rhodes hat ihn getötet, wenn Sie mich fragen. Und jetzt gehen Sie, Smiley. Ich habe anderes zu tun.
Was ich sagte, muss nicht unbedingt etwas bedeuten. Vielleicht decken Sie den Jungen nur, um ihm ein reines Andenken zu erhalten. Ist das die Erklärung?
Ich bin hier nie verstanden worden, wissen Sie es
mir. Sie müssen mir zuhören, Fielding. Vielleicht haben Sie im Einvernehmen mit dem Jungen gehandelt, vielleicht hatten Sie Mitleid mit ihm, sodass Sie ohne weiter nachzudenken die Mappe geöffnet und ihm die Lösungen aus dem Buch diktiert haben.
Ich habe Ihnen gestern die Wahrheit gesagt. Ziehen Sie Ihre eigenen Schlüsse.
Fielding, ich versuche Ihnen zu helfen. Glauben Sie mir. Sie sind der Bruder des Mannes, der mein bester Freund war. Ich will das alles klären, bevor Rigby kommt. Die Sache mit der Mappe ist von größter Wichtigkeit. Alles hängt davon ab, ob Sie den Inhalt gesehen haben. Sie oder Perkins. Verstehen Sie doch endlich.
Also?
Wenn es doch Perkins war, der den Schwindel begangen hat, wenn er die Mappe geöffnet hat und nicht Sie, dann wird die Polizei auf der Beantwortung einer gravierenden Frage bestehen, nämlich, woher Sie, Fielding, wissen, was in der Mappe war.
Der Plastikumhang, die Handschuhe, die Galoschen, das Stück Kabel. Das ist das, was ich gesehen habe. Das muss man mir glauben. Das war in der Mappe, auch wenn das Zeug verschwunden ist.
Fielding, es ist alles gefunden. Längst. Es war in einem Flüchtlingspaket. Alles. Mit einer Ausnahme.
Na, sehen Sie. Es war für Roth ja auch nicht schwer, die Sachen in einem Flüchtlingspaket zu verstauen.
Gehen wir mal von einer ganz anderen Voraussetzung aus. Nehmen wir an, Sie haben Stella Roth umgebracht. Nehmen wir an, Sie hatten einen Grund. Einen schwerwiegenden Grund. Sie könnten Stanley Roth, nachdem Sie ihm die Mappe ausgehändigt hatten, mit dem Fahrrad überholt haben. Aber wenn es so wäre, Fielding, dann ist keiner der Gegenstände, die Sie gesehen haben wollen, je in der Mappe gewesen. Es wäre Ihre Erfindung. Natürlich, als die Zensuren der Prüfungsarbeiten bekannt wurden, mussten Sie folgern, dass Perkins betrogen hatte. Das aber hieß, er konnte jederzeit aussagen, dass die Mappe nichts enthalten hatte, außer den Schularbeiten. Und das würde erklären, warum sie auch den Jungen töten mussten.
Interessant. Weiter?
Denn getötet haben sie ihn nicht mehr. Sie haben auf ihn gewartet unten vor der Steigung. Dort haben sie ihn angehalten und mit einem Stein erschlagen. Es sah aus wie ein Unfall, als sei er zu schnell gefahren und gestürzt. Eine schlimme Sache, Fielding. Das hat Sie auch an den Rand eines Zusammenbruchs gebracht.
Halten Sie den Mund! Mein Gott! Halten Sie doch den Mund! Warum sollte ich Stella Roth umgebracht haben? Was wäre denn mein Motiv gewesen?
Fielding, als Sie seinerzeit vor Gericht mussten, wegen der Sache mit dem Royal Air Force-Jungen in Nordengland, der Richter, der die Verhandlung gegen sie führte, war Mr. Glaston, Stellas Vater. Stella wusste also von dem Fall. Und das war eine der Geschichten, die sie zu späterer Verwendung im Gedächtnis behielt. Roth hat uns reinen Wein eingeschenkt über seine Frau. Sie hatte einen teuflischen Charakter, nicht wahr?
Weiter, Smelly.
Eines Tages erschien sie hier und sagte ihnen, was sie wusste. Damit hatte Stella sie in ihrer Gewalt. Sie weihten Darcy ein, Darcy wusste ja von der Affäre, und er riet ihnen, ausfindig zu machen, was sie wirklich wollte. Aber sie wollte gar nichts. Zumindest kein Geld. Sie wollte sie quälen. Ganz einfach nur quälen. Sie bestellte sie zu den absurdesten Zeiten irgendwohin. Sie wollte sie kriechen sehen. Und natürlich, sie konnte zum Beispiel verhindern, dass sie eine neue Stellung finden würden. Schließlich waren sie soweit. Und in der Nacht, in der Roth seine Mappe stehen ließ, sahen Sie Ihre Chance.
So, und woher wusste ich, dass Roth noch einmal zurückkommen würde, um die Mappe zu holen?
Von Stella. Die Mappe war ein Teil Ihres Spiels. Und falls es gelang, sollten Sie für die Zeit, in der Stanley Roth unterwegs war, noch zu ihr nach Hause kommen. Mit anderen Worten, sie nahm die Mappe absichtlich nicht mit. Roth merkte, wie erwartet, erst nach der Rückkehr, dass sie stehen geblieben war. Und Stella brachte ihn dazu, noch einmal umzukehren, um sie zu holen. Und das war Ihre Chance. Fielding. Das Risiko blieb relativ gering. Sie mussten Roth zwar wahrscheinlich überholen, aber in Cannes ist das Fahrrad ein gebräuchliches Vehikel und jeder Zweite hat ein Plastikcape.
Reine Fantasie, Smiley. Ich habe gesehen, was die Mappe enthielt. Und ich sage Ihnen, Roth muss es gewesen sein. Natürlich, Sie haben völlig recht, sie hat mich sozusagen erpresst. Aber sie hat anderen noch viel Schlimmeres angetan. Und nicht zuletzt Roth selbst.
Die Polizei weiß, dass Roth es nicht war, Fielding.
Wie wollen Sie das wissen? Woher? Er hat kein Alibi.
Hören Sie zu. Roth war, nachdem Darcy ihn gefunden hatte,
Das war nach den polizeilichen Ermittlungen höchstens 5 Minuten nach seiner Rückkehr von Ihnen. Roth war für die nächsten 24 Stunden keine Sekunde mehr außer Beobachtung. Die Mordwaffe aber, Fielding, wurde 9 Stunden nach dem Mord, am folgenden Morgen, an der Stelle gefunden, an der Sie sie weggeworfen hatten, im Graben an der Straße nach Süden, 4 Meilen entfernt von Kahn. Roth kann sie nicht dorthin geschafft haben, oder?
Nein, natürlich nicht. Schwerer Fehler von mir, was, Marley?
Warum haben Sie das Kabelstück nicht in den Kanal geworfen, wo es kein Mensch entdeckt hätte? Sie wollten unbedingt Roth belasten, nicht wahr?
Es wäre eine Art ausgleichender Gerechtigkeit gewesen. Roth war es, der diese schreckliche Frau hierher gebracht hat, weil Kahn sein ganzer Ehrgeiz war. Er wollte zu uns gehören, der Narr. Hat er denn gewusst, was sie trieb?
Er wusste es. Und er litt unter ihr. Aber ermordet hat er sie nicht.
Nein, das habe ich getan. Sie hat bekommen, was sie verdiente. Und eins kann ich Ihnen sagen. Wenn ich es nicht getan hätte, hätte es ein anderer getan, früher oder später. Als ich klingelte in der Nacht, kam sie an die Tür. Selbstbewusst wie immer, im Vorgefühl eines neuen Triumphes. Und dann merkte sie, dass ich sie töten wollte. Einen Augenblick lang zeigte sie Angst. Einen winzigen Augenblick lang sah es so aus, als würde sie schreien. Aber sie tat es nicht. Ich hätte nie gedacht, dass ich das Zeug zu einem Mörder hätte, Smiley. Aber Stella Roth war wohl imstande, aus jedem einen Mörder zu machen. Rigby ist schon auf dem Weg hierher, nehme ich an. Und jetzt wird die gute To die Tür öffnen und sagen, guten Abend, Inspektor, Sie wünschen bitte.
Guten Abend, Inspektor, Sie wünschen bitte.
Und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch.
Sie haben sich in unsere Vorstellungen gebrannt. Die Bilder von Frankenstein, Dracula und Sherlock Holmes.
Sherlock Holmes hat es geschafft, diesen Realitätsstatus zu haben für viele. Letztlich können wir es nicht erklären. Es ist ja die Schaffung eines Menschen. Es ist etwas entstanden, was lebt.
Und oft verschwimmen die Grenzen zwischen Fiktion und historischen Fakten. So lebendig sind ihre Mythen geworden.
I am Dracula.
Es gibt viele, die über Dracula gehört haben, Dracula gelesen haben, die Spielfilme gesehen. Viele, die noch denken, dass Transsilvanien kein echter Ort sei.
Ihre Spuren finden wir nicht nur an realen Orten, sondern auch in unseren Ängsten, Visionen und technologischen Entwicklungen.
Und dann der Frankenstein, der voller Begeisterung die Arme in die Luft reißt und dann schreit.
It's alive!
Das haben wir jeden Tag, wenn wir den Roboter einschalten.
Sie sind zum Inbegriff von Monstern, Vampiren und Detektiven in der Popkultur geworden. Phänomene, die immer wieder neu entdeckt werden.
This is the story you heard about, talked about. Frankenstein!
Wie Dracula, Frankenstein und Sherlock Holmes unsterblich wurden. Jetzt in der ARD-Audiothek.